Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich an diesem Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Greve. Das liturgische Jahr, es kennt viele verschiedene Farben, Ausdrucksformen, Elemente, die die verschiedenen Zeiten innerhalb dieses Jahres voneinander unterscheiden. Wir alle kennen die bunten Messgewänder, mal grün, mal rot, mal weiß, mal violett. Verschiedene äußerliche Zeichen, die uns zeigen, das liturgische Jahr kennt verschiedene Prägungen, verschiedene Zeitabschnitte, könnte man sagen. Das Kirchenjahr also im Großen, im Jahresablauf geprägt, aber auch in der Woche geprägt, der Sonntag als ganz zentraler Tag. Das alles sind Dinge, über die wir heute sprechen in dieser Sendung, über das liturgische Jahr, über die liturgische Zeit. Und später in der Sendung werden wir auch noch schauen auf weitere Aspekte der Liturgie, nämlich das Gebet, das liturgische Gebet der Kirche und auch die liturgischen Orte. Also rund um die Liturgie der katholischen Kirche geht es heute in dieser Katechismus-Sendung. Unser Gast und Experte dafür ist heute Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Theologin, betreibt auch einen eigenen Online-Blog und YouTube-Kanal. Und sie hat promoviert im Fach Neues Testament. Mit uns schaut sie jetzt auf diese Fragen aus dem Kompendium, aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Da lesen wir heute unter den Nummern 241 bis 244 und starten direkt mit der ersten Frage zur liturgischen Zeit. Die findet sich im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus unter der Nummer 241.
Was ist die Mitte der liturgischen Zeit? Das ist die Frage, mit der wir uns heute befassen wollen, und das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt folgende Antwort darauf. Die Mitte der liturgischen Zeit ist der Sonntag, Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres. Dieses hat seinen Höhepunkt im jährlichen Osterfest, dem Fest der Feste. In der Kirche ticken die Uhren etwas anders. Alles steht und fällt mit dem Sonntag, mit dem Tag des Herrn, der erste Tag der Woche ist, als erster Tag der Woche gilt. Und dementsprechend ist auch die ganze liturgische Zeit, das liturgische Kirchenjahr, die liturgische Woche, der Tag liturgisch nochmal anders strukturiert, als man das vielleicht im weltlichen Bereich manchmal kennt. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil man auf diese Weise sich immer wieder auch neu daran erinnert, dass bei Gott die Uhren anders ticken, dass Gott die Ewigkeit ist und dass bei ihm Tag und Jahr anders sind. 1000 Jahre sind wie ein Tag für Gott, so die Psalmen. Und so haben wir, wenn wir uns mit dem Heiligen beschäftigen in der Liturgie, auch heilige Zeiten ausgelöst aus dem Alltag und dementsprechend auch eine Abweichung von der Zählung, von dem Timing, von der Struktur unseres Alltags. Der Katechismus zitiert das Zweite Vatikanische Konzil, nämlich die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium. Und dort heißt es, als liebende Mutter hält die Kirche es für ihre Aufgabe, das Heilswerk ihres göttlichen Bräutigams an bestimmten Tagen das Jahr hindurch in heiligem Gedenken zu feiern. In jeder Woche begeht sie an dem Tag, den sie Herrentag genannt hat, das Gedächtnis der Auferstehung des Herrn. Und einmal im Jahr feiert sie diese Auferstehung zugleich mit dem seligen Leiden des Herrn an Ostern, ihrem höchsten Fest. Man denkt, ja, Weihnachten wird ja eigentlich am meisten gefeiert und ist auch so am verbreitetsten. Und die Menschen wissen heutzutage noch eher, was an Weihnachten gefeiert wird, wenn überhaupt. Dann wissen das die Menschen noch in Bezug auf Weihnachten nicht mehr, aber auf Ostern. Und dabei ist Ostern wichtiger als Weihnachten. Ohne Ostern würde es auch kein Weihnachten geben. Wir würden überhaupt gar nichts feiern. Wir würden gar keine Christen sein. Und der Sonntag ist der Tag des Herrn. Leider im Deutschsprachigen kommt das nicht so zum Ausdruck durch den Wochentag. Aber zum Beispiel in der russischen Sprache, Воскресенье heißt Auferstehung. Also es ist der Tag der Auferstehung und dementsprechend ist der Tag auch danach benannt. Sehr schön, und es gibt also einige Sprachen, wo das auch dann zum Ausdruck kommt. Deshalb ist es der wichtigste Tag, der Tag des Herrn, der Grund, warum wir uns Christen nennen dürfen, warum wir erlöst sind. Ich zitiere weiter Sacrosanctum Concilium und dort heißt es, im Kreislauf des Jahres entfaltet sie das ganze Mysterium Christi. Indem sie so ihre Mysterien der Erlösung feiert, erschließt sie die Reichtümer der Machterweise und der Verdienste ihres Herrn, so dass sie jederzeit gewissermaßen gegenwärtig gemacht werden und die Gläubigen mit ihnen in Berührung kommen und mit der Gnade des Heils erfüllt werden. Ganz wichtig, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Gott uns Gutes getan hat. Und wir feiern Eucharistie, Danksagung. Wir erinnern uns immer wieder aufs Neue daran, was der Herr uns getan hat. Das ist nicht einfach eine reine Erinnerung, sondern eine Vergegenwärtigung des Guten, was er uns getan hat. Und auf dieser Weise werden wir immer dankbar bleiben. Und das kommt immer wieder zum Ausdruck, besonders am Sonntag. Und so kommen wir immer wieder mit der Gnade und dem Heil Gottes in Berührung. Dass die Kirche eine liturgische Zeit hat, dass sie Strukturen hat, durch Feste, vor allem durch Festzeiten bestimmte Strukturen. Das hat die Kirche sich nicht einfach so aus dem Nichts ausgedacht. Das kommt nicht aus dem Nichts, sondern wir haben sehr, sehr wesentlich unsere Festtage, unseren Festkreis übernommen von den Juden. Unsere wichtigsten liturgischen Feste sind ausgeflossen sozusagen aus dem Judentum. Insbesondere natürlich die Wallfahrtsfeste. Und doch ist es natürlich mehr, sie verdichten sich in der Person Jesu Christi. Die Kirche hat nicht irgendwann gesagt, so, wir feiern jetzt einfach mal die Eucharistie am Sonntag oder das ist jetzt einfach mal der Tag des Herrn, dass wir das dann einfach mal irgendwann festgelegt haben, sondern das geht schon auf die Apostel zurück. Das ist ganz klar von Anfang an so, dass die ersten Christen sich am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche, versammelten und dass dies eben geschah mit der Begründung, dass das der Tag der Auferstehung des Herrn sei. Es kann gezählt werden als Tag 1, als erster Tag der Woche, aber man kann das Ganze auch aus einer anderen Perspektive betrachten und das Passia-Mysterium als achten Tag bezeichnen. Als achten Tag, das sagt auch der Katechismus, und das gar nicht mal ohne Grund. Sogar gibt es Traditionen schon im Judentum in bestimmten religiösen Gruppen zur Zeit Jesu, die eben die Zahl 8 als Zahl des Messias verstanden haben. Also dass mit dem achten Tag die messianische Zeit anbricht. Dass nach der Ruhe des großen Sabbat am siebten Tag hat sich Gott zur Ruhe gesetzt, nachdem er die Welt geschaffen hat. Dass nach der Ruhe des großen Sabbats der Tag angebrochen ist, den der Herr gemacht hat, den Tag, der keinen Abend kennt, so formuliert es die byzantinische Liturgie. Wir kommen zusammen als Christen, um das Wort Gottes zu hören und wieder neu das Leiden, die Auferstehung und die Herrlichkeit Christi zu vergegenwärtigen oder Zeugen davon zu werden, wie er ganz präsent ist in den Gestalten von Brot und Wein. Wir beten nicht umsonst, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Dr. Margarete Strauß hier im Katechismus bei Radio Horeb, die liturgische Zeit und auch das liturgische Jahr, darüber sprechen wir jetzt hier in dieser Sendung. Im Kompendium findet sich unter der Nummer 242 die Frage nach der Bedeutung des liturgischen Kirchenjahrs. Und da lesen wir jetzt mit Dr. Margarete Strauß unter der Nummer 242.
Welche Bedeutung hat das liturgische Jahr? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt folgende Antwort darauf. Im liturgischen Jahr feiert die Kirche das ganze Mysterium Christi, von der Inkarnation bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. An bestimmten Tagen verehrt die Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, und feiert auch das Gedächtnis der Heiligen, die für Christus gelebt haben, mit ihm gelitten haben und mit ihm verherrlicht sind. Wir können im Grunde sagen, wir empfinden durch das Feiern im liturgischen Sinn die ganze Heilsgeschichte, aber im Besonderen natürlich das Mysterium Christi nach. Wir empfinden es nach in der Form des liturgischen Feierns. Angefangen mit seiner Menschwerdung, deshalb beginnt das Kirchenjahr im Advent, weil es heilsgeschichtlich strukturiert ist. Und es endet mit dem Christkönigssonntag, der Tag, an dem wir Christus als König feiern, der natürlich schon König der Herzen ist, der schon ganz da ist, dem das Reich Gottes gehört, aber der wiederkommt in Herrlichkeit und dann wird es offenbar werden, dann werden es alle sehen. Und in der letzten Folge haben wir schon bedacht, dass der Höhepunkt des Kirchenjahres das Osterfest ist, weil von dort aus wir überhaupt unseren Grund haben. Wir sind auf dieses Osterereignis, auf die Erlösung Jesu Christi hin getauft. Wir haben das Christsein angenommen aufgrund dieses Ereignisses. Deshalb ist das österliche Triduum das erste. Die heiligen Tage, die heiligen drei Tage, von Gründonnerstag bis in die Osternacht hinein. Darauf arbeitet alles hin, nicht nur erst mit der österlichen Bußzeit, mit der Fastenzeit. Und dann strahlt das Ganze natürlich, also es klingt nach wie ein, es hallt nach wie ein Echo. Mit der langen Osterzeit und mit den anderen Festen, die dann folgen. Ostern ist nicht einfach ein Fest unter anderem, sondern es ist das Fest der Feste, die Feier der Feiern. Genauso wie eben die Eucharistie, in der das Mysterium Christi, sein Passia-Mysterium ja vergegenwärtigt wird, das Sakrament der Sakramente ist, das allerheiligste Sakrament. Und auf den heiligen Athanasius geht die Bezeichnung für das Osterfest der große Sonntag zurück. Der große Sonntag. Wann wird Ostern gefeiert? Ostern wird immer gefeiert am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und das wurde auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 festgelegt. Dann kam aber die gregorianische Reform, also mit dem gregorianischen Kalender, eine Verschiebung von mehreren Tagen gegenüber denen, die eben dem östlichen Kalender weiterhin folgten. Und dementsprechend ist dadurch dann der Ostertermin verschoben oder dort seitdem eben eine Unterscheidung des Ostertermins. Aber im Katechismus heißt es, die Kirchen des Westens und des Ostens suchen heute ein Einvernehmen, damit sie das Hochfest der Auferstehung des Herrn wieder am selben Tag feiern können. Es heißt, dass wir in der Eucharistie das Passia-Mysterium begehen. Im Grunde muss man sagen, dass dies nicht nur in der Eucharistie, in jeder Eucharistiefeier geschieht, sondern das ganze Kirchenjahr hindurch. Das wird besonders natürlich deutlich durch den Festkreis. Und dort eben besonders angefangen mit den Festen, die die Menschwerdung Gottes betreffen. Also Mariä Verkündigung am 25. März, Weihnachten und dann Epiphanie. Und wie es auch in der Kurzfassung des Kompendiums heißt, wir begehen auch immer wieder Feiern, in denen wir Maria besonders verehren und auch die Heiligen verehren, die mit Christus gelebt, mit ihm gelitten, gestorben sind und mit ihm gemeinsam verherrlicht. Und es gibt einige Hochfeste, die Maria gewidmet sind, angefangen mit dem 1. Januar und dann eben bis hin zum 8. Dezember. Und es gibt auch einige Heilige, denen diese Ehre auch zuteil wird, zum Beispiel natürlich dem heiligen Josef, dem Nährvater Jesu, aber auch den Aposteln Petrus und Paulus und Johannes den Täufer. Die haben alle auch so ihre Hochfeste, ansonsten zum Beispiel die Apostel werden an einem Fest, liturgisch gesehen auf dem Rang des Festes, gefeiert. Also es ist so, dass wir im Laufe des liturgischen Jahres der Heiligen gedenken, egal auf welcher Ebene, in welchem Rang diese liturgischen Tage dann auch wohl begangen werden. Es zeigt, dass wir mit ihnen immer noch in Gemeinschaft leben, auch wenn sie von uns gegangen sind. Und dass die Liturgie des Himmels und die Liturgie der Erde miteinander verbunden ist.
Dr. Margarete Strauß hier im Katechismus bei Radio Horeb. Das liturgische Jahr, die Liturgie der Kirche, unser Thema in der heutigen Sendung. Wir hören jetzt etwas Musik, lassen das Gesagte zu Herzen gehen und dann schauen wir auf weitere Aspekte zur Liturgie. Wir sprechen dann über die liturgischen Gebete, konkreter über das Stundengebet. Das also gleich hier im Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, die Liturgie der Kirche, unser Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Eliane Grever und gemeinsam mit der Theologin Dr. Margarete Strauß schauen wir auf Fragen aus dem Kompendium, aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Die Nummer 243 fragt da nach dem Stundengebet der Kirche. Dazu jetzt Dr. Margarete Strauß hier im Katechismus bei Radio Horeb.
Was ist die Liturgie des Stundengebets? Im Kompendium heißt es folgendermaßen: Das Stundengebet ist das öffentliche und allgemeine Gebet der Kirche. Es ist das Gebet, das Christus zusammen mit seinem Leib, der Kirche, verrichtet. Durch dieses Gebet heiligt und verklärt das Mysterium Christi, das wir in der Eucharistie feiern, die Stunden eines jeden Tages. Es besteht hauptsächlich aus Psalmen und anderen biblischen Texten sowie aus der Lesung von Texten der Kirchenväter und geistlichen Lehrer. Zuletzt ging es um das Kirchenjahr und das liturgische Jahr, wie das strukturiert ist, welche Feste es gibt und wie wichtig natürlich das Osterfest ist, die heiligen Tage vor Ostern und wie das Ganze eigentlich so ein bisschen das Highlight des liturgischen Jahres darstellt. Und in dem Kontext sagte ich auch, in jeder heiligen Messe begehen wir das Passia-Mysterium, aber nicht nur in jeder heiligen Messe, sondern wenn wir das ganze Kirchenjahr einmal uns anschauen, sehen wir, dass es auch das ganze Kirchenjahr hindurch so ist. Und das betrifft aber eben nicht nur die Eucharistiefeier, sondern das betrifft auch das Stundengebet der Kirche. Der Katechismus sagt, das Mysterium Christi, seine Menschwerdung und sein Passia, durchdringt und verklärt die Stunden eines jeden Tages durch die Feier des Stundengebetes, das göttliche Offizium. Es heißt, wir sollen ohne Unterlass beten. So sagt es der heilige Paulus, ohne Unterlass beten. Und deshalb hat die Kirche das Stundengebet, das heilige Offizium, das den Tag strukturiert. Es ist so aufgebaut, dass der gesamte Ablauf des Tages und der Nacht durch Gottes Lob geweiht wird. Das Stundengebet, das wird nicht nur von den Ordensleuten in Gemeinschaft gebetet, sondern auch von den Priestern und auch von jedem Laien, der das gerne möchte, kann das Stundengebet beten. Und da ist eben wichtig zu sagen, es gehört nicht einfach zur privaten Frömmigkeit. Man kann also nicht sagen, ich bete das für mich allein als Privatperson. Natürlich, das tut man, aber man vereint sein privates Gebet zu Hause mit dem Gebet aller, die eben das Stundengebet beten. Es ist ein öffentliches Gebet. Es ist das öffentliche Gebet der Kirche, in dem die Gläubigen das königliche Priestertum der Getauften ausüben. Und das Stundengebet heißt Stundengebet, weil es eine Stundenliturgie darstellt. Es ist strukturiert nach den Stunden des Tages. Wofür das Stundengebet? Es soll zum Gebet des ganzen Volkes Gottes werden. Alle beten zur selben Zeit dasselbe. Und dass es eben das öffentliche Gebet der Kirche darstellt, soll auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass zum Beispiel die Geistlichen in ihren Gemeinden das fördern sollen, dass zum Beispiel die Haupthoren, so wie jetzt die Vesper, das ist ja in Domgemeinden sehr oft auch verbreitet, Gott sei Dank, dass die Haupthoren, wie jetzt die Vesper oder auch die Laudes oder so, gemeinsam öffentlich gebetet wird. Dass es also die Möglichkeit gibt, dass man sich trifft als Gläubige in der Kirche und dass man das zusammen betet. Wenn es Ordensgemeinschaften vor Ort gibt, dass wenn die das zum Beispiel tun, dass man sich als Gläubiger einfach auch dem anschließen kann. Solche Formen gibt es. In der Kurzform des Kompendiums kam schon zum Ausdruck, was dazu alles gehört. Also es sind vor allem Psalmen, die man betet und Schrifttexte, aber auch irgendwelche Betrachtungen der Kirchenväter oder anderer geistlicher Vorbilder. Es gibt Responsorien, Troparien, es gibt Hymnen und die Betrachtungen der Kirchenväter zum Beispiel dienen eben der Hilfe und Vertiefung der Schrifttexte. Darum geht es. Das Stundengebet ist Weiterführung der Eucharistie. Weiterführung der Eucharistie. Und es soll natürlich nicht andere Andachtsformen für die Gläubigen ausschließen, es dient als Ergänzung. Aber es ist eben so eine so wichtige Gebetsform, dass sie auf der Prioritätenliste des Katholiken ziemlich weit oben steht. Man kann eigentlich sagen, nach der Eucharistie kommt direkt das Stundengebet. Insbesondere natürlich für die Geistlichen.
Katechismus bei Radio Horeb. Dr. Margarete Strauß ist heute unser Gast und spricht mit uns über die Liturgie der Kirche, das Stundengebet. Danach fragt das Kompendium unter der Nummer 243. Dazu haben wir jetzt Dr. Margarete Strauß gehört in einer weiterführenden Frage. Stellt das Kompendium die Frage nach einem Ort für die Liturgie? Zu dieser Frage jetzt Dr. Margarete Strauß.
Braucht die Kirche Orte, um die Liturgie zu feiern? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt folgende Antwort. Der Kult im Geist und in der Wahrheit des neuen Bundes ist an keinen bestimmten Ort gebunden. Denn Christus ist der wahre Tempel Gottes, durch den auch die Christen und die ganze Kirche unter dem Wirken des Heiligen Geistes zum Tempel des lebendigen Gottes werden. In seinem irdischen Dasein benötigt das Volk Gottes trotzdem Orte, an denen sich die Gemeinde versammeln kann, um die Liturgie zu feiern. Der Kult im Geist und in der Wahrheit, ein Ausdruck, der natürlich aus Johannes 4 kommt, als Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen spricht, da sagt Jesus, es werden Zeiten kommen, da werdet ihr Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Und das geschieht natürlich, oder das sagt er in dem Kontext, als es darum geht, was ist denn nun der richtige Ort der Anbetung? Ist es der Tempel in Jerusalem oder ist es der Gerizim, der Ort für die Samariter, an dem sie beten? Und daraufhin sagt Jesus etwas ganz Überraschendes, nämlich weder der eine noch der andere Ort wird der richtige Ort der Anbetung sein, sondern ihr werdet Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Christus ist der wahre Ort der Anbetung. Sein Leib ist der Ort der Anbetung. Deshalb sagt der Katechismus auch, dass der Leib des auferstandenen Christus der geistige Tempel ist. Der geistige Tempel, aus dem die Quelle lebendigen Wassers entspringt. Und wenn wir durch den Heiligen Geist Christus uns einverleiben, du bist, was du isst, du empfängst die Eucharistie, den Leib Christi, und du wirst immer mehr Leib Christi oder wächst immer mehr mit dem Leib Christi zusammen, so werden wir selber zum Tempel des lebendigen Gottes. Also Christus ist der Ort der wahren Anbetung und deshalb bedarf es nicht mehr eines bestimmten Ortes. Das bedeutet, wir müssen nicht mehr an einen Ort in der ganzen Welt pilgern, um Gott nahe zu sein, so wie es eben die Juden an den Wallfahrtsfesten tun mussten, um Opfer darzubringen im Tempel. Oder dass wir, so wie die Muslime, einmal im Leben das Ziel haben, nach Mekka zu pilgern. Sondern wir können Christus in jeder Kirche, in der er leibhaftig anwesend ist, in der Eucharistie anbeten. Wir müssen kaum Aufwand betreiben. Wir müssen dorthin gehen, ja. Aber wir leben doch Gott sei Dank noch in breiten Graden, in denen wir eine Kirche haben. Hoffentlich in der Nähe. Und dort jederzeit rein können oder zumindest zu bestimmten Zeiten rein können, nichts dafür zahlen müssen, keinen Eintritt zahlen müssen, keinen großen Aufwand betreiben müssen, um zum Allerheiligsten vordringen zu dürfen. Also wenn es erlaubt ist, wenn uns die Religionsfreiheit gegeben ist, dann dürfen wir dort eine Kirche bauen, jeder überall eine Kirche bauen und Christus anbeten in der Eucharistie. Und es ist aber schon wichtig, dass wir heilige Orte haben, Orte, die uns aus dem Alltag herausheben. Da ist eine Kirche natürlich ideal, dass wir am Tag des Herrn zu heiligen Zeiten an den heiligen Ort gehen, aus dem Alltag uns selbst herausnehmen für diese Zeit und ganz uns dem Heiligen widmen, Gott. Und wenn wir natürlich solche heiligen Orte haben, dann müssen diese auch als heilig irgendwie ausgewiesen werden. Soll heißen, das sind Orte, an denen man sich natürlich auch anders benimmt als zum Beispiel im Brauhaus oder auf dem Spielplatz. Also man benimmt sich natürlich in einer Kirche, in einem Gotteshaus anders und zeigt damit auch einen gewissen Respekt vor Gott und das Verständnis, dass das hier jetzt eben wirklich ein heiliger Ort ist. Wir müssen nicht die Schuhe ausziehen wie Mose, weil der Boden heilig ist. Könnten wir tun als Ausdruck unserer Ehrfurcht. Das ist aber natürlich nicht Pflicht. Aber dass wir natürlich mit einer gewissen Würde in ein Gotteshaus hineinkommen, mit einer gewissen Ehrfurcht, das auch zum Ausdruck bringen, durch zum Beispiel auch durch unseren Kleidungsstil, dass wir jetzt nicht unbedingt in Spaghetti-Trägern und in Hotpants reingehen und mit Flipflops. Deshalb ist natürlich auch in manchen Kirchen, zum Beispiel in Italien oder auch an anderen Orten, sieht man natürlich immer diese Schilder, die einem auch aufzeigen, den Touristen aufzeigen, wie man in die Kirche gehen soll und was eben also ein No-Go ist. Und diese heiligen Orte müssen natürlich auch eine gewisse Einrichtung haben. Also alles soll darauf ausgelegt sein, dass man hier dem Heiligen begegnen kann. Letztendlich dürfen wir heilige Orte haben auf der Welt, weil Gott bereit ist, gegenwärtig zu sein, ganz in unserer Mitte zu wohnen.
Das sagt Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin und Bloggerin, hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, die Liturgie der Kirche, unser Thema in der heutigen Sendung, insbesondere die liturgische Zeit und das liturgische Jahr, jetzt zuletzt auch die Heiligen, die liturgischen Orte, das alles sind Themen und Fragen, die sich so auch im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche finden. In dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, da schauen wir in das Kompendium und gehen nach und nach alle Fragen gemeinsam mit Experten aus der Theologie durch. Die Nummern 241 bis 244 haben wir heute gemeinsam uns angeschaut. Wenn Sie die heutige Sendung nochmal nachhören möchten oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe zu den vorangegangenen 240 Fragen zu unserem katholischen Glauben, dann schauen Sie gerne mal vorbei im Podcast-Bereich unter horeb.org oder auch in der Radio Horeb App. Ein herzlicher Dank geht neben Dr. Margarete Strauß auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit, die diese Reihe zum Kompendium zum Katechismus möglich macht. Mein Name ist Eliane Grever. Schön, dass Sie mit dabei waren und mit dabei sind hier im Programm bei Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Woche und viel Freude weiterhin mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.